Herzlich willkommen bei der Evolution. Mein Name ist Daniel Meixner, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft und ich habe heute die Ehre, hier ein bisschen Visual Studio Tipps und Tricks auszupacken. Ich habe mir vorgenommen, die Session komplett ohne PowerPoint zu machen. Ihr seht, worin das geendet hat. Ich habe ein bisschen ASCII-Art hier in Visual Studio versucht. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das wirklich gelungen ist, aber ich denke, man kann es auch aus den letzten Reihen lesen, worum es heute in diesem Track geht. Ich habe es mal ein bisschen noch etwas deutlicher hier gemacht. Ich nehme hier einfach mal das Mausrad und Steuerung gedrückt und dann können wir das nochmal ein bisschen lesbarer haben. Visual Studio Tipps und Tricks. Ganz wichtig, die Tipps, die ich heute alle erzähle, die werden in einer Blog-Serie auf meinem Blog veröffentlicht und mein Blog heißt developers.net für Developer. Und sind danach zu lesen. Die ersten 9 sind schon online. Heute erzähle ich, glaube ich, nur welche, die noch nicht online sind. Also die werden jetzt alle der Reihe nach kommen. Bei Tipps und Tricks zum Thema Visual Studio hat es meistens irgendwas damit zu tun, dass das irgendwie Shortcuts sind oder Funktionen, die ein bisschen versteckt sind. Insofern ist es ein bisschen schwierig, in PowerPoints einzubauen, wenn ich nicht irgendwie nur Shortcuts aufzählen möchte. Demzufolge, denke ich, ist es sinnvoller, wenn ich da überall noch einen kleinen Blogpost außen rumschreibe. Okay, ich denke mal, ihr seht, dass das Ganze sich schon im Visual Studio abspielt. Wahrscheinlich werdet ihr euch aber fragen, oh Mann, sein Visual Studio schaut aber komisch aus. Man sieht irgendwie anders aus. Bei mir gibt es viel mehr Chrome. Dieses Chrome gibt es bei mir auch. Dieses Chrome kann man aber ausblenden. Was ich hier gemacht habe, ist einfach mal das Editor-Fenster möglichst groß gemacht und über Alt, Shift und Return kann ich hier quasi das Editor-Fenster ein- und ausblenden. Also einfach Alt, Shift, Return und man hat ein großes Fenster, Alt, Shift, Return und man hat wieder ein kleines Fenster. Wenn wir uns jetzt dieses Visual Studio angucken, schaut es für die meisten von euch wahrscheinlich irgendwie ziemlich normal aus. Auf den zweiten Blick wird aber vielleicht der ein oder andere feststellen, dass die Menüleiste verschwunden ist. Es gab ja ein bisschen eine Diskussion um die Menüleiste, ne? Mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und so weiter. Jeder kennt irgendwie diesen Registry-Hack, wo man aus den großbuchstabigen Menüs wieder die kleinbuchstabigen Menüs machen kann. Ich habe das Menü ganz ausgeblendet. Über die Alt-Taste kriege ich es wieder. Und das Ganze funktioniert über eine Extension, die wir uns in der Visual Studio Gallery runterladen können. Ich zeige dir mal kurz hier. Tools, Extensions and Updates finden wir hier. Die Hide Main Menu Extension. Ich weiß nicht, arbeitet ihr mit der Visual Studio Gallery irgendjemand? Hat da schon mal jemand was runtergeladen? Ja, gut. Guter Stoff, der da oben ist. Kann auch jeder selber was hochstellen, wenn er irgendwie was Weltbewegendes selbst programmiert hat. Okay, das war jetzt die eine Extension, die ich hier installiert habe. Ich habe noch eine Extension installiert und die hat was mit den Farben zu tun. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht hat es der Chris schon erzählt. Wir hatten ja mit Visual Studio 2012 auch ein bisschen die Diskussion über Farbschemas. Ne? Ihr seht hier ein relativ klassisches Schema, das erinnert ein bisschen an Visual Studio 2010. Ich habe hier eine kleine Extension installiert, mit der es tatsächlich möglich ist, mir eigentlich ein beliebiges Farbschema auszuwählen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte ein dunkles Farbschema. Ich möchte ein grünes oder vielleicht lieber ein rotes. Oder ein, keine Ahnung, was das übersetzt heißt. Also je nach Lieblingsfarbe und politischer Gesinnung kann ich dann einfach mein... Das, also war das am Ende braun? Das hat damit gar nichts zu tun. Ich entschuldige mich. Gut, also kann ich hier mein Farbschema wählen, so wie ich das eben wählen möchte. Okay, jetzt haben wir mal das Visual Studio eingerichtet, so wie wir es einrichten wollen. Womit wir uns jetzt demnächst beschäftigen, ist ein bisschen Tool-Windows, Navigation zwischen Tool-Windows, vielleicht Navigation im Visual Studio im Allgemeinen mit Hilfe von Shortcuts, das Ein- und Ausblenden von Features, die uns irgendwie ein bisschen weiterhelfen und vor allem auch dieses ganze Windowing-Konzept, welche Möglichkeiten habe ich im Code, mir Code erstellen zu lassen hinsichtlich Refactoring, wie kann ich da ein bisschen automatisch mir Hilfeleistung besorgen. Das alles ist geplant für die nächsten jetzt nur noch 33 Minuten. Ich werde möglichst schnell durchgehen und das Erste, womit wir uns befassen, ist natürlich der Solution Explorer. Der Solution Explorer ist wahrscheinlich das Fenster, in dem wir als Entwickler, wenn wir nicht gerade Code schreiben, am meisten unterwegs sind. Zum Solution Explorer komme ich übrigens über einen Shortcut. Weiß ihn jemand? Irgendjemand hat es gesagt? Bitte? Steuerung Ü. Über Steuerung Ü komme ich in die Suche vom Solution Explorer, das ist richtig. Über Steuerung WS bin ich im Solution Explorer Fenster im Allgemeinen und da kann ich mich dann schön über meine Dateien durchhangeln. Es gibt auch einen Shortcut zum Team Explorer, der ist Steuerung und dann dieses kleine Dach, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses kleine Dach und das M. Steuerung Dach M. dann bin ich im Team Explorer. So gibt es eigentlich für jedes Tool-Window irgendeinen Shortcut, mit dem ich dann möglichst schnell hinkomme. Ich denke mal, der Solution Explorer ist das, womit wir am meisten zu tun haben. Deswegen ist der Shortcut vielleicht noch der wichtigste. Generell können wir aber auch über die Shortcuts zwischen einzelnen Tool-Windows hin und her schalten. Und um zwischen einzelnen Tool-Windows hin und her zu schalten, können wir einfach mal Alt und F6 klicken. Und da sehen wir, okay, hier gehen die ganzen Tool-Windows der Reihe nach auf, die ich so habe. Und jetzt gleich generell für Shortcuts in Visual Studio. Wenn wir Shortcuts in Visual Studio benutzen und es wäre irgendwie vielleicht denkbar, dass es sinnvoll ist, diesen Shortcut rumzudrehen, dann passiert dieses Rumdrehen meistens über das zusätzliche Halten der Shift-Taste. Das heißt, wenn ich hier Steuerung Shift F6 drücke, kann ich mich genau in die andere Richtung durch die einzelnen Tool-Windows durchnavigieren. Ich weiß nicht, wie weit verbreitet diese Shortcuts sind, um Tool-Windows aufzurufen. Was mir aber passiert, wenn ich die Maus benutze, und das passiert eigentlich relativ häufig, ist, dass ich hier mal so ein Tool-Window irgendwie anklicke, meinetwegen den Solution Explorer, und dann, habe ich den Fall, dass ich irgendwie dieses Fensterchen verrückt habe. Und das nervt mich unglaublich. Weil was ich jetzt tun darf, ist, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es wieder auf die Position kommt. Und was mache ich dann? Ich packe es hier oben und ich schiebe es dann hier rüber und dann geht das Fadenkreuz los. Ich meine, das ist ja alles wahnsinnig logisch, aber es geht mir trotzdem irgendwie ein bisschen auf die Nerven. Und deswegen ist es schön zu wissen, dass es hier auch einen schnelleren Weg gibt, das wieder dahin zu positionieren, wo es ursprünglich mal war. Und zwar ging es in alten Visual Studio Versionen meines Wissens durch einen Doppelklick auf den Header. Nicht mehr in dieser Visual Studio Version. In dieser Visual Studio Version brauche ich zusätzlich die Steuerungstaste. Und dann springt es wie durch Geisterhand quasi wieder dahin, wo es ursprünglich mal platziert war. Also Steuerungstaste, Header klicken, tschack, ist es wieder da, wo es hingehört. Wenn wir uns so Gedanken machen über die Features von Visual Studio, ist die eine zentrale Stelle, über die wir quasi nahezu alle Feature ein- und ausblenden können, Quick Launch. Quick Launch steht auch oben drin, ist rechts oben diese kleine Suchleiste, komme hin über Steuerung Q. Steuerung Q ist also, wenn jemand irgendeinen Shortcut mitnimmt, den er noch nicht gekannt hat, dann bitte Steuerung Q. Das ist der Shortcut schlechthin seit Visual Studio 2012. Über dieses Quick Launch kann ich beispielsweise so Sachen einstellen wie meinetwegen die Zeilennummern. Ich gebe einfach mal ein Line Number und dann führt mich hier so ein kleiner Pfad direkt über die Settings, Text Editor, All Languages General, dahin, wo ich die Line Number editieren kann, beziehungsweise Einstellungen zur Line Number treffen kann. Ich könnte jetzt hier über die bei mir ausgeblendete Menüleiste hin navigieren. Was ich aber tue, ist, ich klicke einfach auf diesen Link. Und das Fensterchen geht auf und ich könnte jetzt sagen, okay, hier Line Number möchte ich setzen. Und tschack, habe ich meine Zeilennummerierung. Brauche also nicht mehr hier einzelne Zeilen zählen, wenn ich mal eine Fehlermeldung kriege, dass der Fehler in Zeile 42 steckt. Was vielleicht noch ganz interessant ist an der Stelle mit Steuerung Q, ich kann hier auch filtern. Ich kann hier einfach mal ein Add-Zeichen tippen und ich sehe dann unterschiedliche Filtermöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich OPT sagen. OPT heißt, dass ich ausschließlich in den Visual Studio Options nach meinem Suchbegriff suche. Das heißt, ich könnte jetzt hier nochmal Line Number angeben und würde dann eben nur die Line Number Einstellungen in den Options finden. Wobei das jetzt vorher auch nicht mehr waren. Aber auf jeden Fall hätte ich hier die Möglichkeit, zusätzliche Filterkriterien anzulegen. Okay. Gehen wir mal hier wieder raus. Weil wir es von den Tool-Windows hatten, ich habe ja schon gezeigt, wir können mit Alt F6 hier zwischen den Tool-Windows hin und her schalten. Wir können natürlich auch über Steuerung Tab zwischen den aktiven Files hin und her schalten. Ich glaube, das kennt auch jeder. Hier einfach mit den Pfeiltasten nach oben und unten navigieren, um sich mal unterschiedliche Dateien anzeigen zu lassen. Ich weiß nicht, wie viel von Ihnen schon mal auf die Idee gekommen sind, die Pfeiltaste nach links zu klicken. Hier kann man auch tatsächlich durch unterschiedliche Tool-Windows durchnavigieren. Das heißt, wenn man sich vielleicht sowieso schon beigebracht hat, über diesen Dialog, den man mit Steuerung und Tab aufruft, zwischen unterschiedlichen Dateien zu navigieren, meinetwegen hier Game.cs aufzurufen, dann kann man auch sagen, okay, ich möchte hier meinetwegen auf dieses Find and Replace Fensterchen, um auf diese Art und Weise möglichst schnell zu meinem Ziel-Tool-Window zu navigieren. Gut, was haben wir denn dann noch hier gerade? Ah, ich sehe hier oben noch die Tabs. Okay, ich glaube, das Tab-Konzept ist ja inzwischen weit verbreitet. Wir haben gerade zwischen unterschiedlichen Dateien durchgeschalten. Die finden wir natürlich in unterschiedlichen Tabs hier oben. Die Tabs können natürlich ein bisschen mehr als nur einfach Dateien anzeigen. Ich kann ja auch mal mit der rechten Maus draufklicken und sehe dann so lustige Sachen wie bitteschön alle Dokumente schließen, bitte alle außer das schließen, was ich gerade sehe, bitte alle schließen, außer die gepinnten schließen. Und die gepinnten sind eben die, wo ich dieses kleine Pfeilchen hier, ich mache es mal ein bisschen größer, ich hoffe, dass man das hinten sieht, wo ich diese kleinen Pfeilchen hier gepinnt habe, eben um festzulegen, dass die angedockt sind. Und dann kann ich sagen, meinetwegen, close all but pinned. Und dann ist er oben ein bisschen aufgeräumt, ohne dass ich mich groß verbiegen muss. Was ich auch sehr mag in diesem Zusammenhang, ist ein Feature, was man eigentlich aus dem Solution Explorer kennt. Und zwar finde ich den Solution Explorer ja wirklich mächtig inzwischen. Ich habe hier die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, okay, ich möchte meine Dateien sehen, sondern ich kann auch sagen, ich möchte sehen, wo die einzelnen Bereiche, die einzelnen Projekte denn tatsächlich physikalisch auf der Festplatte liegen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auf dieses Projekt einen Rechtsklick machen und sagen, okay, Open Folder in File Explorer. Und dann wird die Stelle geöffnet im Datei-Explorer, wo die entsprechende Projektdatei physikalisch liegt. Das nutze ich extrem häufig, vor allem für jede Art von Bilddateien. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel einen Assets-Folder anklicken und kann sagen, okay, Open Folder and File Location. Dann werden mir hier unterschiedliche Bilddateien angezeigt, die hier alle leer sind. Und was ich typischerweise mache, ist einfach mal die Dateien dann einfach überbügeln mit Dateien mit dem gleichen Namen, aber mit einem sinnvollen Inhalt. Einfach alle auf einen Rutsch. Und das ist natürlich wunderbar, dass ich hier direkt an den Folder herangeführt werde. Jetzt, wenn man genau diese Funktion mal ausprobiert, meinetwegen auf der... Nehmen wir doch mal die Mainpage XAML.cs, dann wird man feststellen, dass es genau diesen Knopf Open Containing Folder oder Open Folder, dass es den auf Dateiebene nicht gibt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber das Gute ist, den gibt es zwar hier im Solution Explorer nicht, aber den gibt es im entsprechenden Tab hier oben. Das heißt, ich kann hier einen Knopf drücken und kann sagen, hier, bitteschön, Open Containing Folder mit Rechtsklick, bin ich dort und kann auf die Art und Weise dahin navigieren. Wie ihr seht, steht hier ein Shortcut dahinter, Steuerung, Shift, Alt und O, für den man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht. Den habe ich mir aber selber angelegt. Also das ist kein Standard-Shortcut im Visual Studio, sondern den habe ich selber angelegt. Ich zeige jetzt nicht, wie es geht, weil das doch ein bisschen arg viel Zeit in Anspruch nimmt, obwohl es eigentlich relativ easy ist. Nur als kleiner Tipp, wenn Sie selber Shortcuts für Visual Studio anlegen, die Kombination Steuerung, Shift und Alt wird standardmäßig nicht verwendet im Visual Studio. Wen wundert's? Demzufolge ist es natürlich eine gute für die eigenen Shortcuts, damit man hier nichts Bestehendes überschreibt. Okay. Das bringt uns zum Thema Windowing. Wie kann ich eigentlich effizient mit Visual Studio arbeiten, wenn ich vielleicht den Anspruch habe, dass ich bei einer besonders langen Datei, man kennt ja diese Dateien, die irgendwie, was ist eine lange Datei? Also für mich ist eigentlich eine lange Datei eine, die mehr als 500 Zeilen hat. Da hat jemand eine mit 15.000. Gut, auf so eine Reaktion habe ich gewartet. da könnte man mal einen Architekten hinschicken. Es gibt hier eine Funktion, die finde ich wirklich cool, die erlaubt uns, eine einzelne Datei in mehreren Fenstern zu betrachten. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht... Also ich finde es cool, gerade wenn man eben über sehr lange Dateien spricht, weil man dann unterschiedliche Bereiche der Datei einfach mal im Auge behalten kann. Und zwar hier einfach mal, ich habe jetzt auf Alt gedrückt, um mein Menü wieder zu sehen. Hier gibt es ein Window, New Window. Und wenn ich das klicke, dann sehen wir, dass hier was nahezu Magisches passiert ist. Ich ziehe das mal ein bisschen rüber, dass mir das... Aus. Pinnen wir das immer. Das ist auch egal. Okay. Wir sehen, wir haben jetzt zwei Instanzen von mainpage.xaml.cs. Einmal Doppelpunkt 1 und einmal Doppelpunkt 2. Und ich gehe wieder raus. Ich pinne die jetzt mal nebeneinander. Genau, jetzt sehen wir sie beide. Und ich scroll überall mal ganz nach oben. Und ich mache das hier mal weg. Genau. Und natürlich werden die automatisch synchron gehalten, ganz klar. Alles andere wäre auch vollkommen sinnlos. Hier, also ich tippe links was ein und rechts erscheint es automatisch. Und ich kann natürlich sagen, okay, ich nehme dieses zweite Fensterchen vielleicht und setze es mir auf meinen zweiten Monitor oder irgendwas dergleichen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, es tatsächlich auch abzudocken und dann als vollständiges Visual Studio Fenster weiter zu verwenden. Und der Inhalt wird automatisch synchron gehalten. Das ist aber noch nicht alles, was hier geht. Ich kann, wenn ich mit dieser vertikalen Teilung nicht ganz glücklich bin, kann ich auch horizontal so ein Fensterchen unterteilen. Und ich zeige das mal. Ich denke, dass das eins der Features ist, die irgendwie zwar in durchaus erreichbarer Nähe sind, weil ein Icon dafür mitten im Visual Studio platziert ist, aber trotzdem benutzt, glaube ich, kein Mensch. Gehen wir ein bisschen näher rein hier. Das hier ist das Icon. Und wenn ich hier mal draufklicke, sieht man ganz genau, was passiert. Nämlich nichts. Und der Grund ist, dass man hier nicht draufklicken darf. Also man kann doppelt draufklicken, dann passiert tatsächlich was. Aber wofür es eigentlich gedacht ist, ist hier mal lang draufklicken und dann nach unten ziehen. Hammer, oder? Also, unbelievable. Und dann habe ich natürlich wunderbar die Möglichkeit, irgendwie den oberen Bereich einer Datei im Auge zu behalten, den unteren im Auge zu behalten oder einfach mal zu sagen, hey, ich möchte vielleicht den unteren Bereich sehen, weil da unten eine Methode implementiert ist, die ich oben aufrufe oder und da unten ist die nähere Beschreibung, was weiß ich. Oder ich mache ein Refactoring, das teilweise automatisiert vonstatten geht und ich will schauen, dass sich unten auch alles ändert, wenn ich oben irgendwas ändert. So was in dieser Art und Weise. Also ist in der Realität manchmal wirklich sinnvoll, dass man einfach unterschiedliche Stellen der Datei auf einen Blick sieht. Okay, das Ganze kann man natürlich noch garnieren mit der zweiten Solution Explorer View. Aber ich glaube, die hat der Arthur schon im vorhergehenden Talk gezeigt, dass wir den Solution Explorer natürlich jetzt auch zum einen scopen können. Das heißt, nur einen ganz bestimmten Dateibereich im Solution Explorer anzeigen und dann noch ein separates Solution Explorer Window, das man wiederum an so ein externes, gesplittetes Window andocken könnte. Boah, krass. Also letzten Endes schaut es dann aus wie zwei Visual Studio IDEs, wo aber trotzdem nur eine Instanz eigentlich läuft, aber eben auf zwei vollwertigen Screens, wo wir sehr viele Interaktionsmöglichkeiten haben. Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Arbeiten, zur Arbeit im Code. Irgendwann sollten wir uns ja schließlich auch mal mit dem Codeschreiben beschäftigen. Und da gehen wir ein bisschen rein, gehen wir doch mal in die Game.cs. Die befindet sich nicht hier, sondern hier. Steuerung Ü, ja genau, hätte ich danach suchen können. Steuerung Ü bringt mich zur Suche vom Solution Explorer. Guter Einwurf, zu spät. Und hier schauen wir uns mal an, einer von diesen Shortcuts, wo ich eigentlich denke, dass man ohne ihn quasi nicht überleben kann, und zwar ist es F12. Und zwar bringt mich F12 wann immer ich mich auf einem Typen befinde oder wann immer ich mich auf einer Methode befinde, die aufgerufen wurde, zur Definition dieser Methode. Das heißt, ich drücke hier zum Beispiel auf Game Settings, F12, und ich komme automatisch zu der Stelle, wo eben die Klasse definiert ist. Was ist eigentlich so in so einer Game Setting Klasse drin? Umdrehen, habe ich ja gesagt, funktioniert immer mit Shift F12. In dem Fall kann man mit Shift F12 kann ich dann demzufolge quasi dieses Go-to-Definition umdrehen. Und Go-to-Definition umgedreht wird da quasi bedeuten, zeig mir alle Stellen im Code an, an denen genau diese Game-Settings-Klasse verwendet wird. Ich drücke das jetzt mal Shift und F12 und wir finden, okay, hier gibt es durchaus unterschiedlichste Stellen, an denen das verwendet wurde. Und da kann ich dann natürlich wunderbar durchsteppen und ich sehe auch oben drüber, kriege ich dann immer gleich eine Preview, je nachdem, wo ich mich hier befinde in meiner Liste von Results. Also Shift F12 und F12 sind tatsächlich die zwei Funktionen, die ich extrem häufig benutze. Wenn wir dann sagen, okay, wir möchten innerhalb einer Datei oder innerhalb von einer Solution nach Stellen suchen, wo wir nicht nach der Definition gehen können, sondern vielleicht einfach nach besonderen Strings, dann können wir das natürlich über eine ganz einfache Suche machen. Und diese ganz einfache Suche rufe ich am besten auf mit Steuerung F für Find. Klar, und hier kann ich zum Beispiel suchen nach New. Ja, und dann findet er halt die ganzen New Hits. Und ich kann, also das ist natürlich vollkommen sinnlos, aber es erklärt, wie es funktioniert. Und ich kann mit F3 durch die einzelnen Ergebnisse durchsteppen und ich kann mit Shift F3 in die andere Richtung durch die Ergebnisse durchsteppen. So weit, so gut. Steuerung H an der Stelle, vielleicht ganz interessant, bringt mich in den Dialog oder an die Stelle, wo ich einzelne Strings ersetzen kann. Ich kann hier auch den Scope auswählen, kann sagen, okay, ich möchte es fürs Current Document machen, das lassen wir jetzt mal. Ich könnte auch sagen, okay, für die komplette Solution. Ich kann sagen, ob ich hier kleinen Buchstaben, Großbuchstaben, ob ich das alles beachten will oder nicht beachten will. Was ich besonders spannend finde an dem Fensterchen ist, dass ich die Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte mit Regular Expressions arbeiten. Okay, jetzt weiß ich ja nicht, wie Sie ticken, wenn Sie Code schreiben. Aber ich bin manchmal schon echt pingelig, was das Formatieren und das Layouten von Code angeht. Man sieht es an dem Code vielleicht gar nicht. Der kommt von mir. Also ich will hier keinem Kollegen irgendwas Böses in die Schuhe schieben. Aber manchmal bin ich mit meinem eigenen Code extrem unzufrieden. Und womit ich extrem unzufrieden bin, sind zum Beispiel vollkommen überflüssige Leerzeilen. Und ich habe mir eine kleine Regular Expression geschrieben. Jetzt muss ich mal schauen, ob diese Datei überhaupt dafür geeignet ist. Eine Regular Expression geschrieben, die dafür sorgt, dass ich Leerzeilen finde. Die kann man bestimmt auch noch schöner machen. Ich füge das hier mal ein. Ich sage mal, ich möchte mit Regular Expressions arbeiten. Genau, und er findet sie hier. Und was ich jetzt hier sage, ist, ich ersetze die mit nix. Und dann ersetze ich die einfach mal. Und dann rutscht quasi mein Code zusammen. Wenn man jetzt irgendwie, Sie kennen ja bestimmt alle diesen Code, wo dann irgendwie zwischen Methoden schlagartig mal 5 Leerzeilen sind und irgendwo anders sind 10 und dann sind bloß 2 oder gar keine. Das nervt mich voll an. Und kann man natürlich beispielsweise mal mit so einer Regular Expression hier erschlagen. Wo ist noch eine? Stimmt, die Regular Expression war noch nicht perfekt. Ich muss die noch irgendwie überarbeiten. Hier gerade eine ReSharp erwähnt, das ist ein gutes Stichwort. Klar, es gibt 1000 Plugins für Visual Studio, die potenziell die ganzen Shortcuts, die ich gerade erzähle, erstmal einmal durch den Wolf drehen und vielleicht dafür sorgen, dass die nicht mehr funktionieren. Was ich jetzt zeige, ist die Standardeinstellung von Visual Studio 2013 als Ultimate-Version, wobei ich keine Ultimate-Features hier jetzt aktiv zeige. Manche sieht man versehentlich, aber es ist alles Standard und ich habe auch bis auf diesen Color-Theme-Editor und die Sache mit den Menüleisten keine zusätzlichen Erweiterungen installiert, die irgendwie die Bedienung von Visual Studio betreffen. Natürlich kann man sich weitere Tools hier installieren, die einem noch einen gewissen Developer-Komfort bringen. Ist auch auf jeden Fall eine gute Sache, kostet halt noch ein paar Euro extra. Gut, kurzer Blick auf die Uhr. Wir waren bei der Suche. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Steuerung F, Steuerung H, alles klar, alter Hut, kenne ich. Aber vielleicht kennt auch noch jemand dieses andere Fensterchen, STRG-SHIFT-F. Ich könnte hier zum Beispiel natürlich auch nach irgendwas suchen und ich könnte hier auch ersetzen. Und der große Unterschied zwischen STRG-F und STRG-SHIFT-F ist zum einen, dass natürlich dieses Suchfensterchen hier rechts oben aufgeht, zum anderen aber auch, dass die Ergebnisse anders angezeigt werden. Wenn ich diese Inline-Suche hier rüben verwende, dann werden die Ergebnisse halt direkt in dem Dokument angezeigt und ich habe keine Ergebnisliste. Wenn ich hier einfach mal nach New suche, und in All Open Documents suche, dann kriege ich eine Liste von Ergebnissen hier unten. Und hier kann ich die Ergebnisse dann quasi einzeln durchsteppen. So, hier einfach mal draufklicken und dann durchgehen. Und oben geht die Preview dann immer an die Stelle, wo eben unten die Zeile Code zu finden ist. Was vielleicht dem einen oder anderen jetzt auffällt an der Ergebnisliste, die schaut irgendwie anders aus, als sie normalerweise ausschaut. Oder? Bei wem schaut sie so aus? Bei einem. Auf der linken Seite steht der Dateiname. Normalerweise steht beim Rest von Ihnen so ein langes String, nämlich der Pfad, der physikalische Pfad dieser Datei. Die Frage ist, wie kann man das hier so hintricksen, dass wir hier ein vordefiniertes Layout haben? Und es ist eigentlich ein relativ einfacher Trick, wenn man ihn kennt. Es ist ein Eintrag in der Registry. Lässt sich also nicht ganz so einfach über die Settings einstellen. Und zwar, also muss jetzt keiner irgendwie mitschreiben oder so. Ich denke, es ist wichtig, dass man weiß, dass sich sowas einstellen lässt. Dann findet man auch die entsprechenden Seiten im Web über eine Suchmaschine der Wahl. Hier unter Software Microsoft Visual Studio 12 Find habe ich einen Registry Key angelegt. Angelegt auch noch, krass. Der heißt Find Result Format. Und da drin sieht man, okay, hier kann ich angeben, $F, voll intuitiv für den Dateinamen und so weiter. Also, kleiner Kniff an der Stelle, weil ganz ehrlich, das Standardformat macht mich nicht wirklich glücklich, weil man eben am Anfang erstmal den Dateipfad sieht und der Dateipfad interessiert mich ja in der Regel überhaupt nicht, weil der Dateiname meistens schon ziemlich eindeutig ist. Das heißt, der ganze Pfad ist mir eigentlich vollkommen egal. Okay. Gehen wir mal weiter in die Richtung im Code rumwuseln und sich im Code zurechtfinden. Wir haben jetzt gerade ein bisschen gesucht. Eins von den Features von Visual Studio, die ich tatsächlich relativ häufig nutze, auch vollkommen irgendwie so aus dem Ärmel oder Handgelenk raus, ist, wenn ich mir Übersicht verschaffen will darüber, was eigentlich im Code drin ist. Und wenn man mal eine längere Datei hat, dann weiß man vielleicht, also wer arbeitet eigentlich mit Regions? Okay, gut. Wer findet Regions eigentlich echt schlecht? Ist echt krass, ne? Ja, also es spalten sich da irgendwie die Geister. Manche finden es gut und arbeiten gern damit und manche sagen, Regions sind vollkommen überflüssig, ich habe eine andere Möglichkeit, meinen Code zu strukturieren. Ist ja ganz egal, was Regions machen. Regions erlauben es mir quasi, Stücke von meinem Code auszublenden. Ähnlich über so ein kleines Plus-Minus-Konzept wie auch hier. Hier so einzelne Bereiche einfach mal zusammenklappen. Wenn man jetzt eine Datei vor sich hat und sich nach und nach dieser Datei nähert und Schritt für Schritt mal hier schauen will, was da eigentlich drin passiert, sagt man vielleicht, hey, ich möchte einfach mal alles zusammenklappen. Bitte? Steuerung M only? Krass, ist gut. Also ich hätte jetzt Steuerung ML und Steuerung MM erzählt. Gut, also die machen alle was anderes. Tatsächlich Steuerung MMO scheint genau der Befehl zu sein, den ich eigentlich die ganze Zeit vermisst habe. Also, guter Mann, ich weiß auch gar nicht, wie man das überhaupt über die Maus hinkriegt, aber ist gut. Steuerung MO, dann erzähle ich von MM und ML überhaupt nichts. Also MO und Steuerung MO nochmal, klappt alles wieder auf, oder? ML, okay. Hier, Steuerung ML, klappt eine einzelne Section, beziehungsweise ML klappt alles wieder auf. Okay. Und über Steuerung MM, das hätte ich erzählt, genau, kann ich eine einzelne Sektion aufklappen. Wir sehen zum Beispiel hier diesen Teil, Maus, Cursor reinstellen, Steuerung MM, Steuerung MM. Genau, also Steuerung ML, Steuerung MM, Steuerung MO ergeben gemeinsam echt die Wucht in Dosen. Zum Auf- und Zuklappen hier an der Stelle. MO muss ich mir gleich mal irgendwo hinschreiben, dass ich das nächste Mal selber mitbringe. Schauen wir uns nachher an. Okay, ich muss ja hier mit meinem Stoff durchkommen. Das wird eh knapp. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wir uns im Code zurecht navigieren, wie wir an eine Stelle kommen, die uns interessiert. Wir haben kennengelernt, es gibt Steuerung MO, um hier auf- und zuzuklappen und sich eine Übersicht zu verschaffen über die einzelnen Bereiche im Code, die voneinander eben getrennt sind, irgendwie Methoden, Klassen, Namespaces und so weiter, einfach da mal rein zu navigieren. Und dann fängt man natürlich irgendwann mal das Coden an. Und das mache ich jetzt mal hier. Ich denke, ich brauche nicht darauf eingehen, dass es Steuerung Z und Steuerung Y gibt, um Sachen rückgängig zu machen und wiederherzustellen. Ich denke auch, Copy und Paste ist ein Konzept, das den meisten Leuten halbwegs geläufig ist. Ich kann hier Steuerung C machen und kann das natürlich pasten. Ups. Steuerung C. Steuerung V. Na, kennt ihr. Was man jetzt schon gesehen hat, Es gibt einen Clipboard-Ring. Das heißt, unser Copy und Paste in Visual Studio ist ein bisschen schlauer als das Copy und Paste in anderen Windows-Programmen. Das heißt, Visual Studio merkt sich nicht nur den letzten Eintrag, den ich in die Zwischenablage kopiert habe, sondern Visual Studio merkt sich mehr Einträge. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch diesen String F1 kopieren, Steuerung C, als Beweis einfach mal Steuerung V. Hier ist er, String F1. Ich mache das Ganze jetzt nochmal mit dem F2, Steuerung C, Steuerung V und mache das wieder weg. Und was ich jetzt hier mal mache, ist einfach hier Steuerung Shift und V zu drücken. Und hier ist F2, ich drücke nochmal Steuerung Shift und V, hier ist F1 und nochmal Steuerung Shift und V und hier ist F0. Und nochmal, dann müsste wieder diese Regexpression kommen, genau. Also das heißt, Visual Studio merkt sich mehrere Zwischenablagen und ich kann dann über Steuerung Shift und V auf diesen Zwischenablagering zugreifen und kann dann quasi einfach mal die unterschiedlichen Zwischenablagen durchgehen, bis ich die finde, die ich eigentlich meine. Also wenn ich eine überkopiert habe quasi, kann ich auf die trotzdem noch zugreifen, indem ich zweimal auf Steuerung Shift und V drücke. Okay, was vielleicht auch noch ganz nett ist, wenn wir hier gerade an der Stelle sind, ist die Möglichkeit, dass ich in Visual Studio mehrere Zeilen gleichzeitig editieren kann. Ich kann also nicht nur hier sagen, okay, ich möchte private ersetzen in dieser ersten Zeile mit einem public, sondern ich kann hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte alle privates ersetzen durch ein public. Und das Ganze geht über das Halten der Alt-Taste. Alt-Taste halten, dann einen bestimmten Bereich markieren über mehrere Zeilen und dann einfach hier den neuen Wert reinschreiben. Auf die Art und Weise habe ich übrigens auch meine grandiose ASCII-Art am Anfang gemacht. Anders wird man ja wahnsinnig. Dann, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich manchmal ein bisschen pingelig bin, was Code-Layouts angeht, weil ich denke, wir kennen alle irgendwie Code, der ungefähr so ausschaut. Hier irgendwie ein bisschen unkoordiniert, einfach ein paar Dateien verschoben. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich eine kleine Regular Expression habe, die ich manchmal laufen lasse, um hier Leerzeilen zu eliminieren. Visual Studio hilft uns Gott sei Dank dabei, Code zu formatieren, das heißt wieder in eine Form zu bringen, die halbwegs ansprechend ist, was die Ausrichtung von öffnenden und schließenden Klammern angeht und was die Eindrückungen angeht. Dazu formatiere ich erstmal den ganzen Code, wenn ich das möchte. Steuerung A ist das in meinem Fall. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben, wo die spannende Stelle ist. Und dann gibt es den Befehl Steuerung K und Steuerung F. Okay, jetzt ist er gehüpft. Das macht aber nichts. Und wir sehen, er ist wieder so ausgerichtet, wie er ausgerichtet sein muss. Also ich mache es hier nochmal ein bisschen deutlicher. Es bezieht sich immer bloß auf den formatierten Code. Das heißt, wir können... Bitte? Ha, Ctrl-KD ist also schneller als Ctrl-AKF, weil das ist ein Shortcut weniger. Guter Punkt, gleich mal probieren. KD scheint zu funktionieren. Okay, gut. Übrigens, weil ich jetzt gerade an der Stelle war, manchmal hat man ja den Anspruch, dass man irgendwie den Block zwischen zwei Klammern auf einmal markieren möchte, weil man meinetwegen den Inhalt von einer Methode markieren möchte. Oder man möchte einfach wissen, wo ist eigentlich die schließende Klammer zu der öffnenden Klammer. Auch dafür gibt es einen Shortcut. Nehmen wir mal hier diesen Namespace und ich drücke jetzt mal die Steuerungstaste und diese Taste, von der ich den Namen nicht kenne. Ich glaube, es ist die, also diese Strichlein, ein Accent. Genau. Oh, jetzt, ich muss das nochmal langsamer machen. Also, wir sind beim Namespace oben, öffne die Klammer, ich drücke Steuerung und den Accent. Und es springt runter und sagt mir die entsprechende schließende Klammer dazu. Und jetzt mache ich das nochmal mit gedrückter Shift-Taste. Dann wird logischerweise der komplette Bereich markiert. Also es ist eine ganz schöne Möglichkeit, um hier einfach mal Klammerinhalte irgendwie vielleicht zu markieren, um es zu formatieren oder auszuschneiden und so weiter. Holla. Wir waren beim Code. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, um das noch zu zeigen, was ich wirklich wahnsinnig cool finde. Und zwar, häufig hat man den Fall, dass man einfach mal das Coden anfängt und danach fällt einem ein, hey, eigentlich wäre der Code besser in einer separaten Methode ausgelagert gewesen oder ich möchte eigentlich das trotzdem noch ein bisschen ändern an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel bin ich so der Typ, ich fange eigentlich immer an, natürlich nicht im Produktivcode, sondern nur um was zu testen, fange ich an, alles einfach mal in den Konstruktor reinzuschreiben. Hier, ne? Einfach mal runter coden. Und dann fällt mir irgendwann ein, dass das irgendwie in dem Konstruktor nichts zu suchen hat und dass ich da besser mal eine Methode dafür erstelle, die meinetwegen Initialize oder MyInitialize oder irgendwie so heißt. Und das kann man machen, indem man dann einfach den ganzen Bereich ausschneidet, eine neue Methode anlegt und dann den Bereich da in diese neue Methode reinkopiert. Ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist einfach zu sagen Steuerung RM. Mit Steuerung RM geht dieser kleine Wizard auf, fragt mich, hey, wie soll denn dieser ganze Kram heißen? Ich nenne es MyInit, ist mein Methodenname, ich kriege eine kleine Vorschau und er fügt automatisch den Methodenaufruf ein und hat mir diese Methode angelegt, die genauso ausschaut, wie ich den Inhalt eben vorher definiert hatte. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich vielleicht ab und zu mal eine Klasse habe und diese Klasse nach und nach Aufbau und dann fällt mir später ein, hey, eigentlich möchte ich vielleicht trotzdem lieber ein Interface, das diese Klasse eigentlich jetzt gerade schon implementiert. Das heißt, ich möchte auf Basis von der Klasse ein Interface erstellen. Dafür haben wir eine schöne Methode. Ich kann hier einfach mal den Klassennamen klicken und kann dann sagen Steuerung RI. Und ich extrahiere dann ein Interface aus dieser Klasse raus. Das Schöne ist, ich kann hier natürlich den Namen angeben, zum Beispiel iMainPage oder iDAOs. Und kann dann unten drunter noch die ganzen Methoden anhaken, die ich eben in dem Interface sehen möchte. Meinetwegen Do-It. Und dann sage ich okay. Und was dann passiert, ist eben automatisch wird eine Datei angelegt mit dem Interface iDAOs. Und ich sehe auch hier, die Klasse die ich gerade benutzt habe, als Basis für dieses Interface implementiert automatisch dieses Interface. Das heißt, es wird mir einfach ein bisschen Arbeit abgenommen, wenn ich mich dran mache, meinen Code zu refactoren. Das ist auch gleich der nächste Punkt. Ganz oft kommt es vor, dass man einen Dateinamen hat und dann irgendwann früher oder später nicht mehr mit dem Dateinamen zufrieden ist. Zum Beispiel einen Klassennamen hat und mit diesem Klassennamen nicht mehr zufrieden ist. Zum Beispiel haben wir hier unten genau, hier ist es eigentlich. Die New Class. Hier ist meine New Class 2 und New Class 2 ist echt ein relativ schlechter Name für eine Klasse, würde ich mal sagen. Und vielleicht fällt mir irgendwann ein, dass ich diese New Class 2 eigentlich umbenennen möchte. Dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe hier drauf, drücke RR und kann hier einen neuen Namen angeben. Und was Visual Studio dann tun würde, ist, es würde automatisch der Klasse einen neuen Namen geben, alle Referenzen updaten, wunderbar. Schon mal gar nicht schlecht. Der Punkt ist allerdings, ich müsste dann trotzdem noch den Dateinamen manuell anpassen. Wenn ich es von der anderen Seite aufziehe, wenn ich sage, ich ändere erst den Dateinamen, werden automatisch Klassenname geändert und die Referenzen geändert. Dazu gehe ich erstmal auf die Datei. Wenn man jetzt sagt, okay, wo ist eigentlich die Datei newclass2cs im Solution Explorer? Dafür gibt es eine kleine Navigationshilfe, Sync with Active Document. Schwupp, dann bin ich hier bei newclass2. Hier kann ich sagen, okay, bitteschön mit F2 drücken, umbenennen. Ich nenne das mal New Class 3, was wesentlich besser ist als New Class 2. Drück Return und dann fragt mich Visual Studio, hey, willst du nur die Datei umbenennen oder willst du auch die Klasse, die in der Datei implementiert ist, umbenennen und alle zugehörigen Referenzen? Und ich sage natürlich, klar, mach mal alles. Dann steht jetzt hier New Class 3 und in meiner an der Stelle der Referenz steht auch New Class 3. Übrigens, wer sagt, dass dieses Feature hier ganz cool ist, das automatisch mich im Solution Explorer an die richtige Stelle navigiert, das kann man auch dauerhaft einschalten, dann muss man das nicht ständig hier aktiv aufrufen. Es nennt sich Track Active Item. Wir suchen im Quick Launcher nach und finden hier die Stelle, wo wir Track Active Item in Solution Explorer ein- und ausschalten können. Okay, aus Zeitgründen muss ich jetzt leider auf die IntelliSense-Ecke verzichten. Stattdessen gehe ich nochmal ganz kurz rein ins Debugging, weil ich denke, dass es hier noch ein bisschen spannende Sachen gibt. Alles Weitere mache ich dann schriftlich im Blog, kein Problem. Debuggen ist ja auch so ein Ding. Wer debuggt denn mit Breakpoints? Gott sei Dank. Wer debuggt denn mit Messageboxen? Manchmal, okay. Ha. Jetzt, ich hätte andersrum fragen sollen, ich weiß schon, jetzt traut sich keiner mehr. Okay, ich will es gar nicht vertiefen. Ich wollte nur einen Eindruck gewinnen. Ich bin ja total froh, dass hier viele Menschen mit Breakpoint arbeiten. Ich denke auch, dass die User Experience mit unseren Breakpoints eigentlich gar nicht so schlecht ist. Okay, was ich jetzt mal hier mache, ist, ich lasse diese Solution mal loslaufen. Und letzten Endes ist es eine Windows 8 App, die eigentlich echt nur Blödsinn tut. Reines Demo-Projekt. Und wir lassen es mal loslaufen. Und jetzt hält ihr hier an, ne? Aber hier ist gar kein Breakpoint. Das muss Magie sein. Ich denke, es kennt ja jeder die Möglichkeit, hier über F9 irgendwo einen Breakpoint hinzusetzen. Und dann hält an der entsprechenden Stelle eben der Quellcode an. Was hier aber passiert ist, ist, ich habe keinen Breakpoint hingesetzt und die Ausführung des Programms hat trotzdem an dieser Stelle aufgehört. Und der Punkt ist einfach, dass es in Visual Studio eine Funktion gibt, ich glaube, dafür gibt es auch kein Menü-Item, und wenn, dann habe ich es noch nicht gefunden, die heißt Run to Cursor. Und das ist einfach nur Steuerung und F10. Und Steuerung F10 startet quasi auch das Debugging eines Projekts. Das heißt, ich kann mit Steuerung F10 ein Projekt, das momentan gerade nicht läuft, hier, Steuerung F10, einfach mal ausführen und es läuft genau bis an die Stelle, wo mein Cursor steht. Wunderbar. Jetzt kann man sagen, okay, ganz gut. Gelber Pfeil heißt, ich befinde mich gerade an dieser Stelle. Ich kann einfach mal den Mauszeiger bewegen auf diesen Pfeil. Jetzt ist also der Moment gekommen, wenn ich jetzt die ganze Zeit so getan habe, als wäre die Maus nichts Gutes. Das war nicht meine Absicht, die Maus ist was Gutes. Man braucht sie zum Beispiel jetzt, um sie auf dieses kleine gelbe Pfeilchen zu bewegen. Und ich kann dieses gelbe kleine Pfeilchen auch nach oben ziehen und kann auf die Art und Weise dafür sorgen, dass die Ausführung des Programms an der Stelle weitergeht, wo das kleine gelbe Pfeilchen ist. Das heißt, ich fange jetzt nochmal da oben an. und gehen nochmal durch und laufen meine Schleife nochmal durch. Und wenn mir das irgendwie nicht passt, dann kann ich das immer wieder neu verändern. Geht auch ohne Maus, das stimmt. Wenn ich hier einfach nach oben gehe mit dem Cursor und Steuerung Shift F10 drücke, dann ist an der Stelle automatisch der gelbe Pfeil. Aber jetzt mal erstmal mit der Maus. Das heißt, an dieser Stelle würde dann der Code weiter ausgeführt werden. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Was ich hier natürlich tun kann in unserem wunderbaren Debugger, ist hier mir einzelne Werte einfach mal anzugucken. Wir sehen zum Beispiel, in MyString steht noch nichts. Jetzt steht, hey, my value ist 0 drin. Ich kann hier reinklicken, kann den Wert ändern. Zum Beispiel in What's up? Ich kann auch ins Immediate Window gehen. Immediate Window, falls das niemand kennt. Hier, und kann hier den Wert von MyString anpassen. Ups. MyString ist gleich Hello. Und sehe, dass ich da quasi über dieses Immediate Window eben die Werte von meinen Variablen ändern kann. Ich kann hier drin sogar auch IntelliSense aufrufen. Zum Beispiel sagen, MyString ist gleich. Und weil ich nicht weiß, was das alles sein kann, rufe ich einfach mal Steuerung J auf, um hier eine Liste von IntelliSense zu kriegen. Das heißt, wenn ich will, kann ich hier drin in diesem kleinen Fensterchen auch mit IntelliSense arbeiten. Okay, damit lassen wir uns mal, was dieses kleine gelbe Pfeilchen angeht. Aber wir hatten ja immer noch die Breakpoints. So ein Breakpoint setzt man natürlich am leichtesten einfach mal über F9. Haben wir hier und wir wissen, okay, sobald der Programmablauf über diesen Breakpoint stolpert, hält er automatisch an. Es ist eine gute Idee, auch hier jetzt mal die Maus einfach in die Hand zu nehmen und mit dem Mauszeiger auf diesen roten Punkt zu gehen und dann mit der rechten Maustaste drauf zu klicken. Und dann sehen wir nämlich, dass so ein Breakpoint noch ein bisschen mehr kann, als einfach nur anzuhalten. Ein Breakpoint kann nämlich auch nur unter bestimmten Umständen anhalten. Das heißt, ich kann hier noch eine Bedingung hinterlegen. Zum Beispiel kann ich sagen, der Breakpoint soll nur dann anhalten, wenn MyString Hello beinhaltet. Das heißt, ich könnte hier sagen, MyString, ist das groß geschrieben? Ja. MyString gleich Hello. Sowas würde funktionieren. Und dann müsste diese Bedingung true sein. Ups, richtig, besser so. Und dann würde es anhalten. Das wäre quasi die Bedingung. Alternativ dazu kann ich hier einen Hit-Count einführen. Ich kann sagen, dieser Breakpoint soll nicht, gerade in Schleifen ist das natürlich wahnsinnig wertvoll, ich kann sagen, der soll nicht immer bremsen, sondern der soll nur dann tatsächlich blockieren, wenn er meinetwegen zum 15.000. Mal getroffen wird. Das ist tatsächlich sinnvoll, gerade wenn man irgendwie wahnsinnig viel Daten verarbeitet und man weiß, dass es mit großen Datensätzen irgendwann mal ein Problem gibt und man will nicht irgendwie hier 15.000 Schleifen einzeln durchsteppen, dann kann man einfach mal sagen, okay, mach halt mal 15.000 und dann fangen wir mal langsam an, hier rein zu debuggen. Und was noch geht, und das finde ich eigentlich ist wirklich sehr, sehr cool und spätestens an der Stelle überwiegen dann die Vorteile vom Breakpoint den Messageboxen. Ich kann hier angeben, was passieren soll, wenn dieser Breakpoint getroffen wird. Und zwar kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte hier an dieser Stelle einfach mal einen Wert ausgeben, den Wert einer Variablen beispielsweise. Hier unten steht, das macht man am besten dadurch, indem man hier einfach mal den Variablennamen in eine geschweifte Klammer stellt und dann würde das eben auf der ganz normalen Debugging-Konsole ausgegeben werden. Das heißt, wir haben hier built-in in die ganz normalen Visual Studio Editionen schöne Features, die uns tatsächlich das Leben natürlich ein bisschen einfacher machen, gerade wenn es dann auch ums Debuggen geht, gerade wenn es ums etwas professionellere Debuggen geht, sage ich mal, wo man in größeren Projekten unterwegs ist, wo es eben keinen Spaß mehr macht, hier einfach mit Messageboxen zu debuggen und einfach mal ausprobieren. Ist wirklich sinnstiftend und zeitsparend. Damit bin ich jetzt, glaube ich, auch schon am Ende meiner Zeit, oder? Bedauerlich. Bin am Ende meiner Zeit, leider noch nicht am Ende meiner Tipps. Das heißt, hier stehen noch ein paar mehr drauf, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht untergebracht habe. Das ist nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, auf meinem Blog die alle noch der Reihe nach veröffentlichen werde. Alles, was mir so in den Geist kommt. Ich mache hier nochmal die Startseite groß, dass man hier auch weiß, worum es geht. Und würde sagen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir sehen uns alle nochmal zur Session vom Ben Lower. Vielen Dank.